Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der HSH Nordbank AG. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Günther Fehmers, den Moderator dieser Konferenz. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Telefonkonferenz und bitte direkt zu Anfang um Entschuldigung. Der eigentlich angekündigte Finanzvorstand Stefan Ermisch lässt sich kurzfristig entschuldigen, weil er heute zu einem dringenden Termin nach Brüssel muss. Und Sie werden angesichts der Geschichte verstehen, dass das bei uns im Haus eine sehr hohe Priorität hat. An seiner Stelle nimmt heute an dem Gespräch teil Oliver Gatzke. Er ist bei uns der Leiter Finanzen Controlling und was die Sachfragen anlangt, mit Sicherheit sehr kompetent, Ihnen das Finanzergebnis vorstellen zu können. Wir gehen wie üblich vor, dass wir ganz kurz durch die Präsentation gehen und am Ende dann hoffentlich ausreichend Zeit haben für Ihre Fragen. Ich hoffe, Sie hatten übers Wochenende Gelegenheit, die diversen Unterlagen, die wir ins Netz gestellt hatten, herunterzuladen. Das war also zum einen der Geschäftsbericht auf IFRS-Basis für den Konzern, aber auch der HGB-Einzelabschluss, die Präsentation, die Pressemeldung, sodass wir jetzt vielleicht direkt in Medias Res einsteigen können. Beginnen wir auf Seite 3, wo wir mit der guten Story beginnen, die Kernbank und da vor allen Dingen das von uns ausgerufene Geschäftsmodell Bank für Unternehmer macht große Fortschritte. Die Kernbank ist operativ profitabel, auf die Details kommen wir gleich noch zu sprechen. Das Neugeschäft konnte im letzten Jahr deutlich ausgeweitet werden. Wir haben Kunden hinzugewonnen, die damit einhergehenden Cross-Selling-Erfolge und natürlich auch die besseren Margen im Kreditgeschäft zeigen deutlich sich auch in den Geschäftszahlen. Die Portfolioqualität ist insgesamt durch risikoarmes Neugeschäft gestiegen. Gleichwohl gilt es natürlich immer zu berücksichtigen, dass wir aufgrund des sehr großen Altlastenportfolios das erst über die nächsten Jahre wahrscheinlich deutlicher spüren werden. Was uns vor allen Dingen freut, ist, wir haben die Vertriebsmannschaft nochmal deutlich stärken können im letzten Jahr. Wir haben sowohl auf der Vorstandsebene als auch auf der danach gelagerten Abteilungsebene neues Personal hinzugewinnen können. Am deutlichsten sieht man es vielleicht an der Aufteilung des gesamten Kundengeschäftes auf zwei Vorstandsressorts, also neben Thorsten Temp, der in der Vergangenheit das alleine machte, ist jetzt zum Jahresanfang Matthias Wittenburg hinzugestoßen als Vorstand für das Firmenkundengeschäft, das Privatkundengeschäft, aber auch das ganze Kapitalmarktgeschäft. Verschiedene Vertriebsinitiativen haben wir erfolgreich gestartet. Die Verzahnung zwischen den Produkt- und den Vertriebsbereichen konnte weiter optimiert werden, sodass wir jetzt konstatieren können, das Geschäftsmodell steht und jetzt können auch die PS auf die Straße gebracht werden. Gleichwohl haben wir, auf der Seite 4 ist das erwähnt, den Portfolioabbau, so wie wir es mit der EU vereinbart haben, plangemäß fortgesetzt. Die Bilanzsumme ist inzwischen auf nur noch 131 Milliarden gesunken. Das Ziel ist ja per Ende 2014, dort in der Summe auf 120 Milliarden zu sinken. Die Restructuring Unit, in der also unsere zum Abbau designierten Portfolien aufgehoben sind, ist auf 50 Milliarden abgeschmolzen. Insgesamt haben wir seit Beginn dieser ganzen Restrukturierungsphase das Beteiligungsportfolio ganz deutlich um mehr als 85% im Wert bereits reduziert. Sind weitere Beteiligungsverkäufe geplant, sodass wir also auch hier sehr zuversichtlich sind, dass wir Ende 2014 die uns von der EU auferlegten Ziele sehr leicht erreichen werden. In diesem Zusammenhang haben wir die Kosten deutlich angepasst. Der Personalabbau, der ja ca. 30% des Mitarbeiterstamms zu Beginn der Restrukturierungsphase umfasst, schreitet planmäßig voran. Wir haben mit 3/4 der ins Auge gefassten Mitarbeiter schon entsprechende Verträge geschlossen. Auch da sehen wir durchaus die Möglichkeit, ohne betriebsbedingte Kündigung auch den Rest zu vereinbaren. Von daher können wir konstatieren, die EU-Entscheidung aus 2011 wird planmäßig und in Zeit umgesetzt. Trotzdem, auf Seite 5 sieht man das, haben wir natürlich mit dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld zu tun. Die Wachstumsraten weltweit sind schwächer. In Deutschland merken wir natürlich auch eine schwache Weltkonjunktur, die sich auf die Exportnation Deutschland besonders deutlich abzeichnet. Die Eurozone verharrt in der Rezession und mit der Folge, dass wir hoffen, dass natürlich aus den weit entfernten Ländern, China und den anderen entwickelten Ländern, entsprechend Nachfrage steigen wird. Aber der Wechselkurs Euro-Dollar zeigt auch, sehen es an dem unteren Graph, was für eine Volatilität da drin ist. Das hat für unsere Bilanz natürlich große Auswirkungen, weil wir einen deutlichen Anteil unserer Assets in US-Dollar fakturiert haben und damit jede Schwankung natürlich sich eins zu eins bei uns im Bewertungsniveau auch niederschlägt. Auf der Seite 6 haben wir mal einen etwas längerfristigen 10-Jahres-Vergleich der Ein-Jahres-Zeitcharter-Raten für die Containerschifffahrt abgetragen. Und was man deutlich sieht, ist, dass in den Boomjahren, vor allen Dingen 2004, 2005, wo es noch bis zu 40.000 Dollar pro Tag zu verdienen gab mit einem Schiff, diese Zeiten in den letzten Jahren doch deutlich sich geändert haben. Wir haben schon mal eine Talsohle erreicht, das war 2009, 2010, nach der wir uns deutlich erholt haben. Das führte auch dazu, dass wir 2011 eine wesentlich optimistischere Prognose für die Entwicklung der Schifffahrtsmärkte abgegeben haben, als wir es heute leider tun müssen. Denn es kam dann in der zweiten Hälfte 2011 und vor allen Dingen im Jahr 2012 zu einer deutlichen Eintrübung an den Märkten wieder. Sie sehen es an dem Graphen. Und wir erwarten nun, da sind wir uns einig mit den renommierten Researchern der Schifffahrtsindustrie, dass es wahrscheinlich noch dieses Jahr und nächstes Jahr dauern wird, bis die Einjahrescharterraten sich wieder einigermaßen bekrabbeln und dann ab 2015 wieder tendenziell eher steigen werden. Wir sind aber nicht so furchtbar weit von der 10-Jahres-Durchschnittslinie entfernt, sodass wir insgesamt schon glauben, das Schlimmste ist vorbei. Es wird halt nur noch eine Weile dauern, bis der Überhang von angebotenen Schiffen durch das weiter wachsende Nachfragen nach Seetransportkapazität wieder aufgefangen wird. Auf der Seite 7 gehen wir nochmal auf das Thema ein, was wir schon im Herbst erwähnt haben. Wir haben dann im Ende des dritten Quartals 2011 die Planung der Bank noch einmal komplett neu angefasst, überplant und die zukünftige Risikovorsorgeplanung deutlich überarbeitet. Das war, wie ich vorhin erwähnte, zum einen aus der Schifffahrt, zum anderen aber auch aus den Immobilienmärkten angeraten, sodass wir hier mit einer steigenden Risikovorsorge in diesem, vor allen Dingen im letzten Jahr auch, aber auch im nächsten Jahr noch ein bisschen rechnen werden. Und der Vorteil ist, dass wir im Rahmen der in der Zeitung ja hinlänglich diskutierten Prüfungsschwerpunkte der Wirtschaftsprüfer auf die Risikovorsorgepolitik der in den Schifffahrtsmärkten stark engagierten Banken sehr gut rausgekommen sind. Das heißt, keine wesentlichen Beanstandungen wurden bei uns festgestellt, was wiederum eine Bestätigung dessen ist, was wir immer gesagt haben, dass wir eine sehr konservative Risikovorsorgeplanung schon seit Jahren hier bei uns im Haus führen. Die Inanspruchnahme der Garantie zwischen den Jahren 2019 und 2025, das hatten wir auch schon oft erwähnt, quantifizieren wir jetzt mit einer Höhe von ca. 1,3 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt auf die Seite 8 übergehen, da sehen wir dann die Garantie und Sie alle haben es in der Zeitung gelesen, in den Medien mitbekommen, zurzeit ist in Diskussion, die Garantie von 7 Milliarden auf 10 Milliarden aufzustocken. Was Sie an diesem Bild leicht erkennen können, ist, dass diese Aufstockung um 3 Milliarden nichts damit zu tun hat, dass wir mit extremen Inanspruchnahmen der Garantie rechnen oder mit Risiken, die sich dann letztlich so stark aufhäufen werden, dass wir mit der derzeit bestehenden 7 Milliarden Garantie der Länder nicht auskommen werden. Im Gegenteil. Sie sehen auf der linken Seite 3,2 Milliarden, das ist der Teil, die sogenannte Erstverlusttranche, die Bank selber tragen wird aus zukünftigen Verlusten und das ist alles schon bereits in den Vorjahren in der G&V ergebniswirksam verarbeitet worden. Darüber hinaus erwarten wir, wie vorhin erwähnt, ca. 1,3 Milliarden in Anspruchnahme aus der Garantie, aber erst ab den Jahren 2019 und dann wahrscheinlich bis 2025. Die Garantie reicht also mit 7 Milliarden jetzt vollends aus, um dieses Risiko abzudecken. Warum stocken wir trotzdem jetzt um 3 Milliarden auf 10 Milliarden auf? Weil wir natürlich wissen, dass mit Basel III, aber auch mit den Markterwartungen, auch den Erwartungen der Ratingagenturen, ständig erhöhte Anforderungen an die Kapitalisierung von Banken gestellt werden. Durch die Garantieerhöhung werden wir unsere risikogewichteten Aktiva deutlich senken können und das lässt die Sensitivität der Kernkapitalquote sinken. Egal aus welchem Grund, ob es jetzt Dollarschwankungen sind oder Portfolioverschiebungen, dadurch haben wir uns einen Puffer eingebaut und diese Kapitalstärkung von 7 auf 10 Milliarden schafft uns einen ausreichenden Puffer, um auch in den Restrukturierungsjahren 13 und 14, die nicht ganz einfach werden, mit einer ausreichenden Kapitalisierung dazustehen. Wir kommen auf diesen Punkt noch in den nächsten Folgen zu sprechen. Insgesamt rechnen wir damit, dass wir ab 2015 dann aufgrund der weiter sinkenden Risikoaktiva, Bilanzabbau und so weiter, dann wieder mit einer stufenweisen Rückgabe der Garantie voranschreiten können. So viel vielleicht zum Vorspann und jetzt würde ich gerne an Oliver Gatzke weitergeben, der Sie durch die Finanzzahlen führt.
Herzlichen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie durch die Finanzzahlen des Jahres 2012 führen und würde dort gerne beginnen mit einem Überblick auf der Seite 10, wo Sie sehen können, dass das Konzernergebnis nach Steuern bei minus 124 Millionen Euro liegt, nach minus 265 Millionen Euro im Vorjahr. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind zum einen der Gesamtertrag, aber auch der Aufwand für Staatsgarantien. Der Aufwand für Staatsgarantien war in 2011 durch Sondereffekte beeinflusst, die wir in 2012 nicht hatten. Diese positiven Effekte im Vergleich zum Vorjahr, dem stehen gegenüber insbesondere die erhöhte Risikovorsorge in 2012. Auf alle Punkte werde ich im Folgenden nochmal en Detail eingehen. Was wir auch mal dargestellt haben, ist das bereinigte Ergebnis vor Steuern. Die Zahlen der HSH Nordbank obliegen traditionell besonderen Bewertungseffekten, auf die ich im Folgenden eingehen werde. Vielleicht nochmal die sonstigen Kennzahlen in Bezug auf die Bilanzsumme, hat Herr Fehmers Ihnen bereits berichtet. Wir sind on track, was den Abbau der Bilanz angeht. Dort haben wir eine Reduktion um 5 Milliarden Euro zu verzeichnen. Die Kernkapitalquote ohne Hybridinstrumente, also die sogenannte Common Equity Quote oder harte Kernkapitalquote, liegt aktuell bei 9,9%. Damit, denke ich, liegen wir, sage ich mal, stehen wir sehr gut da. Insgesamt, hier sind natürlich auch Effekte wie ein relativ starker US-Dollar zu berücksichtigen. Auch hier gehe ich gleich im Detail nochmal drauf ein. Und Sie sehen auch nochmal abgetragen die LCR, die Liquidity Coverage Ratio, wo wir insgesamt eine Verbesserung verzeichnen können im Vergleich zum Vorjahr. Lassen Sie mich bitte auf eine sehr wichtige Seite kommen, das ist die Seite 11. Ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, dass wir das Ergebnis bereinigt haben um Sondereffekte und hier insbesondere auch um einmalige Bewertungseffekte. Sie sehen ganz rechts abgetragen unser Konzernergebnis vor Steuern von 185 Millionen Euro. Sie sehen ganz links abgetragen das bereinigte Ergebnis der Gesamtbank von 49 Millionen Euro. Dies teilt sich auf die Kernbank mit plus 101 Millionen Euro und auf die Restructuring Unit mit minus 52 Millionen Euro. Hier vielleicht nur zwischendurch. Ich denke, die entscheidende Botschaft ist hier, dass die Kernbank positiv wirtschaftet, nachdem man hier entsprechende Bereinigungen dieser Sondereffekte vorgenommen hat. Lassen Sie mich aber nochmal für die Gesamtbank auf die Sondereffekte eingehen. Zunächst sehen Sie hier den Rückkauf von Nachranganleihen, 261 Millionen Euro. Wir haben im ersten Quartal des Jahres 2012 Hybridanleihen zurückgekauft vom Markt. Hier hat es einen Einmaleffekt, einen Einmalertrag von 261 Millionen Euro gegeben, den wir hier entsprechend bereinigt haben. Der zweite Effekt, die Neubewertung des Hybridkapitals, wie Sie wissen und wie wir auch schon in den Kapitalmarkt kommuniziert haben, hat die Neueinwertung unserer Planung ergeben, dass die Couponszahlungen auf unser Hybridkapital, das ausstehende Hybridkapital, sich um ein weiteres Jahr ausfällt. Hierdurch hat es zu einem barwertigen Einmaleffekt in IFRS geführt, der 631 Millionen Euro beträgt. Das ist eine Last, die wir eingebucht haben, denn selbstverständlich wird in den folgenden Jahren hier ein entsprechender Aufwand wieder entstehen. Wir gehen davon aus, dass wir ab 2017 wieder entsprechend Coupons zahlen können. Wie gesagt, in diesem Jahr hat uns das ertragsmäßig geholfen. Das ist keine schöne Nachricht. Die Bilanzierungsregeln sehen das so vor. Hier haben wir, wie gesagt, einen Einmalertrag von 631 Millionen. Aber diesen beiden Einmalerträgen stehen auch eine signifikante Anzahl von einmaligen Aufwendungen gegenüber. Lassen Sie mich vielleicht mit dem ersten beginnen. Das sind die Basisswaps, wie wir Ihnen auch in der Vergangenheit schon öfter erläutert haben. Ist das Thema der Bank, dass wir natürlich aktivseitig viel US-Dollar-Assets, Kredite vergeben, die wir funden müssen. Wir refinanzieren uns in Euro, schließen entsprechende Derivate ab, um dann die Euro in US-Dollar zu transferieren. Und hier ist es so, dass wir in der Vergangenheit insbesondere Euro-krisenbedingt eine Ausweitung der Spreads dieser Derivate feststellen konnten, hierdurch in der Vergangenheit Einmalerträge erwirtschaftet haben, die sich jetzt insbesondere in 2012 wieder umgedreht haben und zu entsprechenden Aufwendungen geführt haben. Hier vielleicht ganz wichtig, die stillen Lasten, die wir aus der Ausweitung der Basisspreads hatten und die sich jetzt umgedreht haben durch die Wiedereinengung der Spreads in Bezug auf den Euro, die werden in dieser Höhe nicht wiederkehren. Die Lasten sind abgebaut, weitestgehend. Und wenn, sage ich mal, sich die Finanzmarktsituation so weiterentwickelt, wie sie sich aktuell entwickelt, werden wir dort in Zukunft keine vergleichbaren Ergebnisbelastungen mehr erwarten.
Der nächste, wichtig in dem Zusammenhang nochmal, dass das Ganze letztlich ein Nullsummenspiel ist, weil sich über die Laufzeit der ganzen Swaps die Bewertungsveränderungen positiv und negativ ausgleichen und der buchhalterische Effekt am Ende null sein wird. Das ist nochmal ganz wichtig. Es sind reine Bewertungs-, es sind keine realisierten Verluste. Diese Verluste werden wir auch nach menschlichem Ermessen niemals realisieren müssen. Es sind reine Bewertungseffekte, die sich auf null ausgleichen am Ende.
Ähnlich verhält es sich mit der Bewertung eigener Verbindlichkeiten. Hier geht es um strukturierte Produkte, eigene strukturierte Produkte, Emissionen auf der Passivseite, die sich durch die Wiedereinengung der Spreads, die hier zu einem Verlust geführt haben von 167 Millionen Euro. Und auch das ist eine Regelung des IFRS. Ist teilweise schwer nachzuvollziehen, dass mit gesteigerter Bonität sozusagen hier eine Belastung auf die Bank zukommt. Was dahinter steckt, ist wie gesagt eher eine positive Nachricht, nämlich dass unsere Spreads sich im vergangenen Jahr signifikant eingeengt haben. Lassen Sie mich jetzt bitte zu dem nächsten Punkt kommen, die zukünftigen Garantieprämien. Und hier muss ich etwas weiter ausholen. Durch die Neueinwertung der Risikovorsorge in 2012 in Verbindung mit der Sunrise-Garantie ist es zu der Situation gekommen, dass, wie Sie wissen, die Ziehungswahrscheinlichkeit der Sunrise-Garantie auf über 50% gestiegen ist. Vor dem Hintergrund haben wir eine Diskussion geführt im Hause, wie das abzubilden ist bilanziell, und sind mit dem Abschlussprüfer übereingekommen, dass wir zukünftige Garantieprämien, die sich aus der Erhöhung der Inanspruchnahme der Garantie ergeben, bereits heute vollständig barwertig abbilden müssen. Das heißt, Aufwendungen, die wir in Zukunft haben werden, sind hier heute schon im Ergebnis 2012 vollständig berücksichtigt, unter der Annahme, dass die Inanspruchnahme der Weitverlustgarantie ab 2019 eben die von Herrn Pehmatz bereits erläuterten 1,3 Milliarden Euro betragen wird. Und wie gesagt, hier kommt es zu einer entsprechenden Belastung des Ergebnisses. Diese Belastung ist in dieser Form als einmalig einzuwerten. Darüber hinaus haben wir sonstige Ergebnisbestandteile. Hierbei handelt es sich insbesondere um Restrukturierungsaufwendungen, die unterhalb des operativen Ergebnisses ausgewiesen werden. Es handelt sich aber auch positiv um die Erträge, die wir aus Beteiligungsverkäufen erzielt haben. Hier geht es insbesondere um Private Equity Aktivitäten, von denen wir uns getrennt haben. Aber auch ganz wesentlich, das sehen Sie auch, wenn Sie in unseren Jahresabschluss schauen, die bilanzielle Verarbeitung der sage ich mal, Risiken aus der REAG, also aus unseren Real Estate Aktivitäten, wo wir davon ausgehen, dass wir noch in diesem Jahr, also in 2013, eine entsprechende Veräußerung kommunizieren können, die wir bilanziell vorweggenommen haben, was zu doch auch erheblichen Ergebnisbelastungen hier an dieser Stelle geführt hat. So viel vielleicht zu den Sondereffekten. Wir können das gerne gleich im Rahmen der Q&A noch vertiefen. Ich hoffe aber, dass das zumindest jetzt schon mal an dieser Stelle einen guten Überblick gegeben hat. Lassen Sie mich weggehen von den Sondereffekten, sondern fokussieren auf die viel interessanteren Themen auch für uns als Bank, nämlich auf die Kernbank, auf unsere Neugeschäftsaktivitäten. Hier, denke ich, haben wir sehr Positives zu vermelden für 2012. Sie sehen, dass mit Ausnahme des Shipping-Bereiches, der sicherlich hier auch besonderen konjunkturellen Bedingungen unterlegen ist, wir in allen Unternehmensbereichen der Bank, sprich Immobilienkunden, Firmen und Privatkunden und im Bereich Energy und Infrastructure, Neugeschäftsvolumen erzielt haben, die deutlich über denen des Vorjahres lagen. Bezogen auf die Gesamtbank lag unser Neugeschäft, der sogenannte Final Take, bei 6,8 Milliarden Euro und damit rund um 45% über dem Vorjahr. Lassen Sie mich vielleicht auch erwähnen, dass wir damit nahezu auf Planniveau lagen, was uns nach dem, sage ich mal, eher schwierigeren ersten und auch zweiten Quartal des letzten Jahres doch auch zeigt, dass im zweiten Halbjahr 2012 das Neugeschäft beginnt zu greifen und auch die Strategie beginnt zu greifen. Das Ganze ist in Verbindung mit sehr positiven Neugeschäftsmargen, die letztlich ein attraktives Ertrags- und Risikoprofil darstellen und einhergehend natürlich mit diesen doch positiven Volumensentwicklungen sind wir auch in der Lage gewesen, das Cross-Selling insgesamt zu steigern. Ich darf Sie bitten, auf die Seite 13 zu gehen und hier, jetzt gehen wir mal weg von der Ertragslage, nochmal auf die Kapitalseite. Wie bereits erwähnt, haben wir per 31.12. eine harte Kernkapitalquote, also ohne Hybridinstrumente, von 9,9%. Alte Welt, sprich inklusive von Hybridinstrumenten, liegen wir bei 12,3%. Das heißt, aktuell verfügen wir über eine gute Kapitalausstattung, die gleichwohl, und das ist ganz wichtig, in den Jahren 2013 und auch 2014 durch die Anforderungen, die wir aus Basel III, aus EBA haben, aber auch aus der Umstellung der zugrunde liegenden Rechnungslegung von HGB nach IFRS ab 2014 sehr genau im Fokus haben und vor dem Hintergrund wir hier eine Stärkung der Kapitalbasis durch die Wiedererhöhung der Garantie entsprechend anstreben. Herr Fehmers hatte das eingangs schon erwähnt. Ich möchte aber das nochmal verdeutlichen anhand der Grafik auf der rechten Seite, auf Seite 13, wo Sie sehen, dass die Basel II, also die RWAs, in der Gesamtbank sich reduziert haben von 76,5 Milliarden Euro auf 72,8 Milliarden Euro. Aus Gesamtbanksicht eine sehr positive Entwicklung, weil das nämlich einhergeht natürlich mit dem Abbau entsprechender Portfolien, und zwar dem geplanten Abbau entsprechender Portfolien. Gleichwohl, wenn man sich die RWA anschaut, nach Garantie, stellen Sie fest, dass die RWA gestiegen sind um 45,9 Milliarden Euro auf 61,0 Milliarden Euro per 31.12. Und das ist eigentlich genau das Problem der Bank, dass nämlich die aufgrund der Neueinwertung der Risikovorsorgesituation die risikoaktiver insgesamt gestiegen sind und die Wirkung der Garantie an dieser Stelle, der 7 Milliarden Euro Garantie an dieser Stelle, aktuell nicht vollumfänglich ausreicht, um die RWA so wie gewünscht entsprechend zu reduzieren. Durch die Wiedererhöhung der Garantie um 3 Milliarden Euro wird aber genau das bewirkt. Das heißt, die RWA nach Garantie, die für die Kapitalquotenermittlung maßgeblich ist, wird sich wieder reduzieren auf deutlich unter 50 Milliarden Euro. Das sogenannte Risikogewicht der Senior-Tranche wird auf unter 20% fallen, sodass wir nachhaltig von einer entsprechenden Stärkung der Kapitalquote ausgehen können. Auf der Seite 14 haben wir Ihnen nochmal abgetragen, die Gesamtertragssituation. Ich denke, dazu haben wir Ihnen alles gesagt. Auf der Seite 15, das ist nochmal eine sehr wichtige Übersicht, da sehen Sie nochmal die Einwertung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft. In 2011 sehen Sie, dass wir hier einen positiven Wert von 390 Millionen Euro hatten. Das hatte zum einen, war das Folge von Auflösungen im Bereich der Risikovorsorge. Es war aber auch die Folge von positiven Kompensationseffekten aus der Garantie. Wie Sie wissen, sind nicht alle Positionen in der Risikovorsorge abgebildet, sondern auch im Bereich des Handelsergebnisses, aber auch im Bereich der Finanzanlagen. Ich erinnere dort an das an unser Wertpapierportfolio, was durch Sunrise abgeschirmt ist. Wie gesagt, in Summe 2011 ein positives Ergebnis. Lassen Sie mich aber fokussieren auf 2012. Und hier ist halt ganz wichtig, dass die Risikovorsorge im Kreditgeschäft bei minus 656 Millionen Euro lag, und das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sehen Sie, dass die Kreditrisikovorsorgevorsicherungswirkung der Garantie gestiegen ist von 654 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro. Dies ist bedingt durch die Neueinwertung der Risiken, die wir insbesondere im Schifffahrtsportfolio haben, was hier zu einer erhöhten Risikovorsorge geführt hat, die wir im Übrigen auch in 2013 so fortsetzen werden. Wobei dann nach 2013 wir von einem Rückgang der Risikovorsorge ausgehen. Das Problem ist allerdings, dass diese 1,2 Milliarden in diesem Jahr, im letzten Jahr, in 2012, nicht vollumfänglich durch die Sunrise-Garantie abgesichert wurde. Sie sehen das in der unteren Grafik, während die Sicherungswirkung der Garantie im Vorjahr bei nahezu 80 bis 90% lag in Bezug auf die abzusichernden Portfolien, lag das in 2012 nur bei rund 45 bis 50%. Und das hat seinen wesentlichen Grund in der Tatsache, dass wir erhöhte Garantieprämien zu verzeichnen haben, aber auch den von mir auf der Seite 11 skizzierten Einmaleffekt aus den barwertig bereits antizipierten Prämien. Diesen Sachverhalt haben wir Ihnen nochmal dargestellt auf der Seite 16. Sie sehen links die Sicherung vor Garantie 1,28 Milliarden Euro. Und Sie sehen dann zum einen die Zusatzprämie, dadurch, dass sich jetzt die Risikovorsorge erhöht hat, führt dies dazu, dass wir auch rückwirkend für die Jahre davor Zusatzprämie 3,85% Garantieprämie einstellen müssen, G&V-mäßig, noch nicht zahlen, aber einstellen müssen als Aufwand. Und darüber hinaus, bedingt durch die überarbeitete Risikovorsorgeplanung, ich habe es bereits erwähnt, die Ziehungswahrscheinlichkeit über 50% ist und wir deswegen zukünftige Garantieprämien bereits heute barwertig antizipieren müssen, sodass es nicht zu einer Belastung der zukünftigen Jahre kommt, sondern des Jahres, in dem diese Ziehungswahrscheinlichkeit über 50%, sprich die Wahrscheinlichkeit eben, die Wahrscheinlichkeit größer 50% liegt. Das ist der Grund, weswegen die Nettosicherung insgesamt nur in Anführungsstrichen 567 Millionen sich auf 567 Millionen beläuft und wir ausweisen eine Risikovorsorge trotz Auswirkung der Garantie von 656 Millionen in 2012. Lassen Sie mich auf die Seite 17 und 18, da können wir, glaube ich, relativ zügig rübergehen. Die Aussage ist klar, sowohl auf der Personalaufwands- als auch auf der Sachaufwandsseite sind wir auf einem sehr guten Weg, Kostenabbau-Auflagen zu erfüllen. In Summe hat sich der Verwaltungsaufwand um rund 16 Millionen Euro reduziert. Bei den 821 Millionen in 2012 müssen Sie allerdings wissen, dass hier auch Sondereffekte, insbesondere aus Abschreibungen und im Zusammenhang mit der Restrukturierung der REAG-Aktivitäten enthalten sind. Der Personalabbau ist im Plan. In 2012 haben wir 3.123 Mitarbeiter im Konzern, nach 3.684 Mitarbeitern im Konzern. Auch hier befinden wir uns im Plan. Gleichwohl wissen wir auch alle, dass das letzte Drittel, was Kosteneinsparung, Personalabbau angeht, immer schwieriger ist als das die ersten zwei Drittel. Insofern haben wir natürlich hier auch noch Herausforderungen vor uns. Wir sind aber guter Dinge, dass wir die in uns gesetzten Ziele dann auch erfüllen können. So, auf der Seite 19 nochmal ein Überblick über die Situation an öffentlichen Garantien. Sie sehen, dass die Zweitverlustgarantie nach wie vor in 2012 7 Milliarden Euro betragen hat. Geplant ist hier die Wiedererhöhung auf 10 Milliarden Euro und damit letztlich den Zustand auch wieder herzustellen, den wir in 2011 bereits hatten. Die SOFIN-Anleihen, insbesondere zur Stärkung der Liquiditätssituation, wurden vollständig zurückgeführt und in puncto Aufwand sehen Sie, dass hierdurch insgesamt die Kosten sich reduziert haben, aber hier, wie gesagt, die Einmalzahlung von 500 Millionen Euro an die Länder in 2011, die dann im Gegenzug auch wieder als Kapitalmaßnahme in die Bank zugeführt wurde, hier das entsprechend natürlich zu berücksichtigen ist. Wichtig aber auch nochmal der untere Spiegelstrich, dass nämlich seit Restrukturierung der Bank, seit 2009, öffentliche Garantien von rund 2,2 Milliarden Euro gezahlt wurden und davon rund 1,9 Milliarden Euro für die Zweitverlustgarantie der Eigentümer, also der Länder hier an dieser Stelle. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist natürlich auch ein Unterschied, wenn Sie uns mit anderen Banken vergleichen, die hier entsprechende Kapitalmaßnahmen durchgeführt haben in der Vergangenheit, dass für diese Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhungen natürlich nicht entsprechend in gleicher Höhe Dividenden gezahlt wurden. Wir haben hier eine ähnliche Wirkung in der Garantie und hier sind natürlich auch schon signifikante liquide Mittel an die Garantiegeber geflossen, um hier die Garantiequoten so hinzustellen, wie sie eben hingestellt wurden. Lassen Sie mich dann nochmal ganz kurz bitte gehen auf das Segmentergebnis und hier insbesondere auf die Kernbank. Wir hatten Ihnen schon skizziert, dass die Kernbank nach Bereinigung ein positives Ergebnis erwirtschaftet hat von rund 100 Millionen Euro. Wenn ich das jetzt mal übersetze, und ich bitte Sie auf die Seite 22 zu gehen, wenn ich das jetzt mal übersetze in die Unternehmensbereiche, Firmenkunden, Immobilienkunden, Energy and Infrastructure und Shipping, dann sehen Sie eigentlich ein ganz positives Bild dahingehend, dass nämlich Firmenkunden, Immobilienkunden und Energy and Infrastructure allesamt positive Ergebnisse vor Steuern erwirtschaftet haben. Und dass das Problem einzig und allein aktuell unser Schifffahrtsbereich ist, wie Ihnen bekannt ist, wo wir ein Ergebnis vor Steuern von 137 Millionen Euro minus erzielt haben. Das ist, wie gesagt, ein Hinweis auf die Probleme, die wir im Schifffahrtsbereich haben, die uns hier im Moment zu schaffen machen. So, damit würde ich gerne eigentlich auf die Seite 23 kommen und Herrn Fehmers bitten, uns kurz durch die Liquiditätssituation, Fundingziele etc. zu führen.
Ja, danke. Wir hatten ja eingangs gesehen, dass die Liquidity Coverage Ratio mit 108% über dem geforderten Wert deutlich drüber liegt. Ein Teil davon resultiert natürlich aus den vorgenommenen Funding-Maßnahmen. Sie sehen auf der Seite 23, wir hatten als Plan für das Jahr 2012 eine Zielsumme von 7,5 Milliarden Long-Term Funding. Das haben wir weit übererfüllt. Wir sind mit 9,8 Milliarden am Jahresende Long-Term Funding rausgekommen. Das teilt sich auf den größten Teil, 4,7 Milliarden Senior Unsecured, 1,7 durch sehr erfolgreich platzierte, öffentlich platzierte Pfandbriefe und dann nochmal 3,4 Milliarden durch Asset-basiertes Funding. Dies wird vor allen Dingen genutzt, um Dollar zu kreieren. Das heißt, wir nehmen verwertbare Assets von unserer Bilanz und bieten die als Sicherheit für entsprechendes Dollar-Funding. Das haben wir in großem Umfang im letzten Jahr mit 3,4 Milliarden erreicht. Wir sehen auf der rechten Seite, dass sich auch die Laufzeitenstruktur sehr auskömmlich darstellt. Mehr als oder knapp drei Viertel der aufgenommenen Kapitalmittel haben Laufzeiten von über 3 Jahren. Wir sind sogar länger als 7 Jahre im Markt mit 13% der Fundings, sodass also auch Sorge, dass wir unsere Assets nicht entsprechend äquivalent refinanzieren können, hiermit ein Stück weit entkräftet werden sollten. Wir gehen auch in diesem Jahr davon aus, dass wir einen Long-Term-Funding-Bedarf von in der Größenordnung 7,5-8 Milliarden haben werden. Das liegt daran, dass wir natürlich weiter einen Portfolioabbau planen und von daher alle fällig werdenden Papiere, die jetzt in den nächsten Jahren fällig werden, nicht 1:1 wieder neu refinanzieren müssen, sondern mit deutlich geringeren Refinanzierungen auskommen werden, als man es gemeinhin annehmen würde, wenn man sich das Fälligkeitenprofil der Bank anschaut. Wir sind besonders froh, dass wir eine starke Verbundtreue innerhalb der Sparkassengruppe erleben. Nicht nur im letzten Jahr, auch schon im vorletzten Jahr war es so, dass wir einen Großteil unserer Fundings aus dem Sparkassenverbandbereich erzielen können, sowohl im Depot A-Geschäft als auch im Depot B-Geschäft, wo wir ganz erfolgreich Emissionen platzieren, die dann von den Sparkassenkunden gerne gekauft werden. Auf der Seite 25 und 26 schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wir sind davon überzeugt, dass unser neues Geschäftsmodell Bank für Unternehmer auch im Jahr 2013 weiter erfolgreich voranschreiten wird. Die Neugeschäftspipeline ist sehr gut gefüllt. Wir haben weitere Vertriebsinitiativen erfolgreich gestartet, sodass wir also fest davon ausgehen, dass wir auf dem erfolgreichen Neugeschäft des Jahres 2012 aufbauend auch 13 und 14 weiter wachsen werden. Zu diesem Zweck haben wir nochmal einen separaten Unternehmensbereich, Sparkassen und institutionelle Kunden gegründet, um diese für uns so wichtige Gruppe von Counterparts nochmal dediziert bedienen zu können. Altlasten bei der Schiffsfinanzierung sind weiterhin bei uns im Fokus. Das ist mehrfach erwähnt worden. Das sind natürlich Sorgenfalten, die wir haben. Aber auch da kann man, glaube ich, ein Stück weit Optimismus schöpfen. Ich hatte jüngst eine Studie in der Hand von Lloyd's Shipping Register, die davon ausgehen, dass bis 2013, das ist zwar noch ein ziemlicher Zeitraum, aber auch nicht mehr so furchtbar weit entfernt, sich das gesamte Schiffstransportvolumen weltweit mehr als verdoppeln wird. Das bestärkt uns eigentlich in der Ansicht, dass wir ein wichtiges Geschäftsfeld, nämlich die Schifffahrtsfinanzierung, weiter betreiben sollen und in dieser Richtung jetzt nicht nachlassen. Auf der Seite 26 sehen wir, dass wir natürlich 2013 noch erhebliche Kosten haben werden. Vorhin erwähnt, alleine die Aufstockung der Garantie auf 10 Milliarden wird an Grundprämie 120 Millionen mehr pro Jahr verschlingen. Das heißt, statt bisher 280 werden wir dann 400 Millionen pro Jahr bezahlen. Außerdem gehen wir davon aus, dass wir die Garanten so stellen werden müssen, als wenn die Garantie niemals reduziert worden wäre und wir deswegen die vermeintlich eingesparten Aufwendungen der vergangenen Jahre 2011 und 12 wieder an die Garanten auszahlen müssen. Das wird normal ein Betrag von ca. 270 Millionen sein, den wir zum Glück nicht in einem Jahr alleine stemmen werden müssen. Das werden wir auf mehrere Jahre verteilen, aber für dieses Jahr rechnen wir mit ca. 68 Millionen Aufwand allein aus dieser Tatsache. Vorhin ist es schon mal erwähnt worden, aber hier nochmal deutlich der Hinweis, insgesamt haben wir J&V-mäßig fast 3 Milliarden, das ist ein sehr großer Betrag, 2,75 Milliarden an Garantieaufwand seit 2009 ergebniswirksam verarbeitet. Das heißt, nicht alles ist gezahlt worden ist bisher 2,2, aber 2,75 ist durch die J&V gelaufen. Deswegen bitteschön auch nochmal der Wunsch, da Verständnis aufzubringen, dass unsere J&V vielleicht nicht eins zu eins verglichen werden kann mit den entsprechenden Profitabilitätsrechnungen anderer Banken. Wir haben durch die Konstruktion der Garantie einen enorm hohen Cash-Aufwand und buchhalterischen Aufwand zu stemmen, wo andere Häuser, die vergleichsweise anders davongekommen sind, weil sie entweder eine Kapitalerhöhung oder eine stille Einlage bekommen haben, die mit Liquidität verbunden ist, einen Aufwand möglicherweise in der Zukunft betreiben müssen, nämlich Dividenden und Zinsen auf die entsprechenden Kapitalien zahlen müssen, aber nicht in der jetzigen Phase, wo es noch schwierig ist. Wir haben trotz der Schwierigkeiten, trotz der Verluste, die wir ausweisen, immer wieder diese hohen Belastungen auch buchhalterisch und teilweise auch in Cash leisten müssen. Gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Entschuldigung, wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde im Gespräch. Jetzt würde ich gerne an den Moderator überleiten und Sie einladen, Fragen zu stellen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte die Raute-Taste. Für Ihre Fragen und Wortmeldungen jetzt bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Die erste Frage kommt von Frau Britta Schmidt. Ihre Frage bitte.
Ja, hier ist Britta Schmidt von Autonomous Research. Guten Morgen. Ich habe drei Fragen, wenn ich darf. Das eine ist, können Sie ein bisschen Einblick geben, Herr Ermisch ist gerade in Brüssel, sagen Sie, in das Timing zu der Diskussion mit der EU, auch das Timing der Entscheidung über die Garantieerhöhung insgesamt, auch von den Parlamenten und auch das eventuelle Timing für eine Entscheidung zum Ersatz des Besserungsscheins unter IFRS. Wie weit sind da die Diskussionen schon zu einer Methode, wie man das buchhalterisch abbilden kann. Die zweite Frage wäre kurz, Sie sagten was zum Kapital, der Einfluss Umstellung von HGB auf IFRS. Was ist da der Einfluss ohne den Besserungsschein? Also gibt es da bestimmte Effekte, die sich rein aus der Umstellung der Buchhaltung ergeben? Und das dritte wäre einfach zu verstehen, Sie haben gesagt, es kommt ja zu einer Amortisation von den Hybriden, der Write-Back, der durch IFRS in den Zinsüberschuss gehen muss. Das heißt, der Ausblick für den Zinsüberschuss, haben Sie da irgendwelche Ziele, die Sie uns geben können oder irgendwelche Targets, wie das über die nächsten Jahre laufen könnte? Wie viel Belastung da ansteht pro Jahr?
Ja, Oliver Gatzke, ich denke zunächst mal zu Ihrer Frage, Stand Garantieerhöhung, Diskussion mit der EU und aber auch den Parlamenten. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz anfangen zu den Parlamenten. Also es ist so, dass die Regierung in Hamburg und Schleswig-Holstein der Wiedererhöhung der Garantie zugestimmt haben bereits, dass das jetzt aber nochmal in die Parlamente getragen wird. Und dass es dort so vorgesehen ist, dass bis Anfang, Mitte, Ende, also bis Juni im Prinzip, ich glaube Mitte Juni ist glaube ich der Termin, das Thema dann dort final dann auch entsprechend beschlossen sein wird. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse sowohl in Schleswig-Holstein und Hamburg ist davon auszugehen, dass das problemlos durch die Parlamente läuft. Die Diskussion mit der EU, hier ist es so, dass die Situation so ist, wir gehen davon aus und wir planen, dass wir zum 30.06. respektive 1.07. die Garantieerhöhung auch bei uns einbuchen können. Dies bedingt eine vorläufige Genehmigung seitens der EU. Und dieser vorläufigen Genehmigung, auch dies ist aus unserer Sicht unproblematisch, es ist eher ein Rechtsakt, denn eine Würdigung, die dem zugrunde liegt, und dem schließt sich dann an ein Verfahren, wo wir aus heutiger Sicht davon ausgehen, dass das bis in 2014 hineinragen wird. Hier muss man vielleicht aber auch nochmal erwähnen, dass wir davon ausgehen, ausgehen oder beziehungsweise die Situation ja so ist, dass wir hier eine Wiedererhöhung der Garantie vornehmen, dass wir hier einen Sachverhalt herstellen, wie wir ihn mal hatten, nämlich in 2011, bevor die Garantie runtergekündigt wurde, und wir auch vor dem Hintergrund davon ausgehen, dass wir hier eine sag ich mal, positiv gestimmte Begleitung dieses formellen Verfahrens dann seitens der EU entsprechend haben werden. Sie hatten gefragt, IFRS, Besserungsschein, also die Umstellung auf IFRS, das ist eine eher technische Thematik, nämlich dass die Sicherungswirkung, also der Forderung, die Sicherungswirkung rund um das Thema Forderungsverzicht, das was man gewünscht hat und was auch beschlossen wurde, nämlich die Vermeidung, dass wir Kapitalquoten kleiner 10% zeigen. Hier spielt uns IFRS, sage ich mal, einen Streich. Das Thema ist adressiert und es ist eher eine technische Anpassung des Garantievertrages, die wir mit der vorläufigen Entscheidung per 30.06. auch entsprechend umgesetzt haben werden. Die zweite Frage...
Darf ich kurz noch fragen? Es war auch noch die Frage, gibt es irgendwelche Einflüsse auf die Kapitalquote allein aus der Umstellung? Also lassen wir den Besserungsschein mal außen vor. Durch Änderungen, Bewertungsveränderungen, wo die Aktiva, Passiva ja doch anders aussehen, das Eigenkapital anders aussieht.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass zwischen, wenn Sie mal sich das anschauen, zwischen 2012 und 2014, dass hier zu Belastungen auf der Kapitalseite kommen wird. 2013 insbesondere Umstellung Basel III und 2014 dann die Umstellung auf IFRS, einfach durch Bewertungsunterschiede. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber wir sprechen hier von Differenzen in der Kapitalquote in 2014, also HGB-Umstellung auf IFRS, von deutlich über 1 Prozentpunkt bezogen auf die Kapitalquote.
Okay, prima, danke.
So, und der dritte Punkt, das war das Thema Amortisation, Ergebnisbelastung und zukünftiges Zinsergebnis. Die bilanzielle Behandlung dieser Hybridkapitalien, nämlich dass wir uns heute den Ertrag einbuchen, der sich dann aber wieder barwertig natürlich entsprechend umdreht in den Folgejahren, führt zu einer entsprechenden Ergebnisbelastung, die aber, das muss man auch ganz klar sagen, natürlich auch eintreten würde, zinsmäßig, wenn wir zahlen würden. Also insofern ist sozusagen die Frage Vorbedienung, Nachbedienung ist, sage ich, kein wesentlicher Unterschied auf das Zinsergebnis der Bank. Wir planen in der Zukunft mit einem Zinsergebnis in Höhe von rund 1,2 Milliarden going forward.
Okay, und sollte es unter HGB zu einer weiteren Abschreibung kommen, würde das aber nochmal einen positiven Effekt in der Zukunft haben. Also es ist wirklich nur auf die jetzigen 66% Abschreibung, dass es im Zinsergebnis verbucht.
Nein, ich glaube, diese 631 würden sich nur dann ändern, wenn der Zeitpunkt der Bedienung der Hybriden nochmal in die Zukunft verschoben wird. Eine weitere Herabschreibung der Hybriden hat damit ja nichts zu tun,
solange
die Herabschreibung innerhalb des Zeitraums bis 2017 abgeschlossen haben wird.
Aber wenn es zu einem Zinsausfall kommen würde, beziehungsweise es eine spätere...
Okay,
alles klar.
Gut, nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herr Patrick Tiedemann. Ihre Frage bitte.
Guten Tag. Meine Frage schließt sich auch so ein bisschen an das Hybridkapital an. Ist dann abzusehen, ab wann eventuell da wieder eine Bedienung stattfinden kann? Momentan sind wir als Flatnotiz notiert. Gibt es da Planungen oder kann man da überhaupt was zu sagen?
Ja, wir haben im Februar eine Ad-Hoc-Meldung in den Markt bekannt gegeben. Die können Sie auch bei uns auf der Website nachlesen, wo wir gesagt haben, aufgrund der neuen Risikoplanung für die nächsten Jahre gehen wir davon aus, dass wir nach HGB für das Jahr 2013 und 2014 noch mit Verlusten rechnen und für die Jahre 15, 16 und 17 dann mit positiven Ergebnissen, die allerdings komplett verwendet werden, um das heruntergeschriebene Hybridkapital wieder auf den Nominalwert von 100 hochschreiben zu können. Wir gehen nach jetziger Planung davon aus, dass wir Ende 2017 alle Hybriden wieder hochgeschrieben haben werden, also die stillen Einlagen und die Genüsse, sowohl die öffentlich platzierten als auch die privat platzierten, und noch so viel Ertrag über haben, dass wir aus dem Geschäftsjahr 2017 dann die komplette Bedienung dieser Instrumente vornehmen können. Das Ganze steht aber erst fest, wenn der Jahresabschluss 2017 erstellt ist. Das wird erfahrungsgemäß so Ende März, Anfang April 2018 der Fall sein. Das heißt, mal grob gesprochen, um diese Zeit im Jahre 2018 wissen wir, ob es geklappt hat, und dann wäre der nächste Coupon, der bedient wird, der Juni-Coupon 2018, allerdings für das Geschäftsjahr 2017.
Okay, ist klar.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.
Ja, wenn das so ist, dann haben wir ja fast eine Stunde Ihrer Zeit beansprucht. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Wenn im Nachgang noch Fragen kommen sollten, wenden Sie sich gerne an mich, schriftlich, telefonisch, jederzeit. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wenn wir dann die Zahlen des ersten Quartals bekannt geben. Herzlichen Dank nochmal und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank an das Moderatorenteam und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.